Guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr hier seid heute Morgen. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung zu den Bekanntmachungen eben. Ich habe das mir noch mal nachkontrolliert. Also die jetzige offizielle Lehrmeinung bezüglich des ökumenischen Reformationsgottesdienstes am 31. Oktober ist, dass er um 18 Uhr beginnt. Das ist jetzt der Stand. Da das nur noch ein paar Tage sind, gehe ich mal einfach davon aus, dass das auch so ist. Ja, und freue mich, wenn ihr dazukommt. Das ist ja sowas mit der Ökumene. Ich habe eine spannende Woche hinter mir. Ich habe immer spannende Wochen hinter mir, wenn ich sonntags hier bin. In dieser Woche war ein Bestandteil der Woche, dass ich 2 Tage lang mit Christen aus den verschiedensten Kirchen in der Region Südwest, Rheinland-Pfalz und Saarland zusammen war. Das nennt sich Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Gibt es bundesweit und gibt es auch regional. Und das ist immer hochinteressant, wenn wir uns mit unseren ganz unterschiedlichen Traditionen begegnen, teilweise auch mit unterschiedlicher Kleidung. Wir hörten ein Referat über orthodoxe Schöpfungstheologie von Erzpriester Radu Konstantin Miron. Klingt irgendwie nicht so ganz deutsch, aber es war eine kölsche Jung, habe ich gemerkt. Also ich konnte ihn sehr gut verstehen bei allem, was er sagte. Und vielen anderen aus verschiedensten Freikirchen. Und es wird größer. Ökumene weitet sich überall in Deutschland, auch in unserer Region. Ich freue mich, dass wir als Gastmitglied in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in dieser Woche die Neuapostolische Kirche aufnehmen konnten. Wir haben einen Antrag einer anderen Gruppe der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten auf Gastmitgliedschaft erhalten. Das ist ganz in den Anfängen und wird, ich glaube, sehr positiv enden, denn sie sind schon in sehr vielen regionalen ACKs Deutschlands inzwischen vertreten. Und das sind ja alles auch Entwicklungen der letzten Jahrzehnte. Vor 20 Jahren, am 31. Oktober 1999, haben Vertreter des Lutherischen Weltbundes und der römisch-katholischen Kirche in der evangelisch-lutherischen St. Anna-Kirche in Augsburg die sogenannte gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre unterschrieben, die später auch noch von anderen christlichen Kirchen unterzeichnet wurde. Darin sagten sie, wir bekennen gemeinsam, dass der Mensch im Blick auf sein Heil völlig auf die rettende Gnade Gottes angewiesen ist. Die Freiheit, die er gegenüber den Menschen und den Dingen der Welt besitzt, ist keine Freiheit auf sein Heil hin. Das heißt, als Sünder steht er unter dem Gericht Gottes und ist unfähig, sich von sich aus Gott zuzuwenden. Rechtfertigung geschieht allein durch Gnade. Ich weiß, in manchen evangelischen Köpfen geistert immer noch die Idee, ja, die Katholiken, die gehen doch von einer Werkgerechtigkeit aus. Spätestens seit 1999, eigentlich schon viel, viel länger, ist das definitiv nicht mehr der Fall. Vor etwas über 500 Jahren kam es ja wegen dieser Frage, wie Menschen eigentlich zu Gott kommen können, vor ihm gerecht werden können, zu einer Kirchenspaltung. Die beiden daran beteiligten Kirchen, Lutheraner, Katholiken, gingen aufeinander zu. Es gibt natürlich weiterhin Unterschiede zwischen den christlichen Kirchen. Darum gibt es verschiedene. Die Baptisten sind die besten. Nein. Es gibt einfach noch verschiedene. Wir haben Unterschiede im Kirchen- und Amtsverständnis, im Verständnis vom Abendmahl, in der Praxis der Taufe. Aber dieser entscheidende Punkt, der vor 500 Jahren zur Trennung führte, ist in weiten Teilen überwunden. Schon vor 2000 Jahren hat Christen die Frage beschäftigt, wie ist das denn eigentlich mit der Gnade Gottes? Der große christliche Theologe des ersten Jahrhunderts, der Apostel Paulus, von dem wir ja ziemlich viel im Neuen Testament lesen können, was er so verfasst hat, er schrieb in einem Brief an die christlichen Gemeinden in der Stadt Ephesus, nicht lobet den Herrn, das hat er glaube ich auch geschrieben, aber was er dort schrieb zu diesem Thema war, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Ich glaube, dass Paulus sich durchaus bewusst darüber war, was manche Schlaumeier daraus machen könnten. Sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade auch in vollem Maße auswirkt? So zitiert er offenbar einige Leute im Römerbrief. Und er stellt fest, niemals. Wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir da noch länger mit der Sünde leben? Ein Mensch, der Gottes Gnade erfährt, wird verändert. Das schreibt auch Jakobus, laut dem, was da steht, ein leiblicher Bruder Jesu in seinem einzigen erhaltenen Brief. Er gehörte auch zur Gemeindeleitung in Jerusalem der ersten christlichen Gemeinde. Diesen Predigttext, den wir gleich hier in Deutsch sehen, habe ich an unsere Farsi-sprechenden und Russisch-sprechenden Freunde verteilt. Ich hoffe, ihr habt es alle bekommen. Arabisch ist, glaube ich, heute keiner da. Das liegt dann noch hier bei mir vorne. Ich lese uns diesen Text aus dem zweiten Kapitel des Jakobusbriefes. Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut. Aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Vielleicht fragt sich jetzt mancher, werden wir vielleicht doch durch unsere Werke gerettet? Der Glaube ist gar nicht so wichtig, sondern dass man ein guter Mensch ist. Aber was hatte Jakobus da doch geschrieben? Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher durch ihn retten? Genauso ist es mit dem Glauben, wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Jakobus schreibt also nicht, dass das eigene Tun, die Werke, die wir vollbringen, vor Gott gerecht machen, dass der Glaube überflüssig wäre, sondern er schreibt, da wo wirklicher Glaube ist, da bewirkt dieser Glaube, dass sich jemand auch andere Taten aneignet, dass er Taten hervorbringt. Echter Glaube wird sichtbar, er verändert den Menschen und hat Auswirkungen. Wenn jemand einen Glauben behauptet und er verändert sich nicht, dann stimmt mit diesem Glauben etwas nicht. Dann ist es eben wirklich nur ein Standpunkt. Diese Veränderung geschieht allein durch Gottes Gnade. Das haben zum Beispiel in dieser Erklärung zur Rechtfertigung Lutheraner und Katholiken miteinander auch entdeckt, dass die einen eben stärker betonten, Gottes Gnade ist das, was uns errettet. Die anderen aber auch ganz klar sagen, diese Gnade Gottes bewirkt eben auch eine Veränderung im Menschen, sie bewirkt auch Taten. Und so konnte man sich treffen. Deswegen können auch ausnahmslos alle Menschen zu Gott kommen. Gott empfängt alle Menschen mit offenen Armen. In einer Vortragswoche irgendwo auf einer Nordseeinsel kam einmal eine Frau zu mir nach einer Veranstaltung am Abend und sie sagte zu mir, Sie haben gesagt, dass Gott Sünde vergibt, aber auch diese Sünde? Und dann erzählte sie mir etwas. Sie beichtete etwas aus ihrem Leben. Es ist auch vollkommen uninteressant, was das war. Ich konnte ihr im Namen Jesu zusprechen, ja, Gott vergibt auch das. Er vergibt ausnahmslos alles, womit wir zu ihm kommen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben, heißt es im ersten Johannesbrief. Der Glaube, den Gott schenkt, verändert den Menschen und bewirkt damit ein verändertes Verhalten. Die Werke ersetzen nicht den Glauben, aber Glaube und ein entsprechendes Handeln gehören untrennbar zusammen. Glaube hat Auswirkungen, sonst ist es kein Glaube, sondern leeres Geschwätz oder wie Jakobus das sagt, eben tot. Ein Glaube, der sich nur in Worten und Frömmigkeitsstilen verliert, ist nicht der Glaube, von dem Jesus gesprochen hat. Christlicher Glaube ist gelebte Beziehung zu Gott. Und diese Beziehung können wir nur leben, indem Gottes Geschöpfe im Leben des Glaubenden wichtig sind, indem andere Menschen wertgeschätzt werden und die glaubende Person sich anderen zuwendet, indem du anderen gegenüber genau das tust, was Gott dir selber getan hat, indem du vergibst. Aber so fragt sich wahrscheinlich mancher, so frage ich mich auch, ist das nicht eine Überforderung? Ist Glaube dann vielleicht doch eine Leistung, die wir erbringen müssen, es aber eigentlich nicht kennen? Gut, dass der Text im zweiten Kapitel des Jakobusbriefes weitergeht. Jakobus nennt nun zwei Vorbilder des Glaubens. Der eine, den er nennt, ist Abraham. Abraham, der Urvater des jüdischen Volkes, er dürfte so manchem Bibelleser durchaus gut bekannt sein. Auf den will ich jetzt mal gar nicht so eingehen. Naja, wir haben schon 20 nach 11, also nein, ich gehe nicht auf ihn ein. Es steht auch hier nicht, dass ich auf ihn eingehen sollte. Und dann kommt das zweite Beispiel. Und das möchte ich uns jetzt aus dem zweiten Kapitel des Jakobusbriefes weiterlesen. Auch das ist in anderen Sprachen verteilt worden. Da schreibt Jakobus, ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. War es bei der Prostituierten Rahab nicht ebenso? Auch sie wurde aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt, denn sie nahm die israelitischen Boten gastfreundlich bei sich auf und half ihnen, auf einem geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen. Genauso nämlich, wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Hätten wir dieses Beispiel zu diesem Thema ausgewählt? Eine Prostituierte, ein Vorbild im Glauben? Kann das denn sein? Ja, ich habe jetzt mal hingeguckt. Ich habe zu Hause diverse Bibelausgaben stehen. In Deutsch, in Englisch, Französisch, in Korsisch. Ich habe nicht in alle reingeguckt, aber in ein paar von ihnen. Luther, Elberfelder Bibel, Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, Louis Segond, die größte französische Übersetzung, die New International Version. Alle sind da sehr, sehr eindeutig. Und wenn man dann mal schaut, was im griechischen Urtext steht, da wird das Wort Porne gebraucht, das kennen wir abgewandelt auch in deutscher Sprache, dann lässt das eigentlich überhaupt keine Fragen mehr offen. Sie sind alle sehr eindeutig in der Berufsbezeichnung der Dame, um die es da geht. Eine Prostituierte als Beispiel für einen Glauben, der dazu führt, dass sie vor Gott gerecht steht. Und Jakobus ist nicht der Einzige im Neuen Testament, der das aufgreift. Auch im 11. Kapitel des Hebräerbriefes wird sie unter den Vorbildern im Glauben aufgeführt. Was war denn da passiert? Eine Geschichte im Buch Josua folgt sofort auf die fünf Bücher Mose im Alten Testament. So Mauern von Jericho, die Posaunen von Jericho, viele Fragen wirft das alles auf. So manches bleibt auch heute für uns unklar. Aber uns geht's ja heute um das Thema Glaube und Leben. Das Volk Israel, so erzählt das Buch Josua, hatte nach 40 Jahren Wüstenwanderung und Nomadendasein die Wüste verlassen. Sie wollten sich nun in dem Land niederlassen, das sie als das von Gott verheißene Land betrachteten. Zwei Kundschafter wurden in die große Stadt Jericho geschickt. Und dann lesen wir im Buch Josua Folgendes. Die gingen hin und kamen in das Haus einer Hure, die hieß Rahab, und kehrten dort ein. Da muss man vielleicht ein bisschen schlucken. Auch wenn Prostitution damals nicht unbedingt etwas mit Menschenhandel zu tun hatte. Man kann kaum die 10 Gebote kennen, und das muss man bei Israeliten aus dieser Zeit vielleicht voraussetzen. Die 10 Gebote, die das israelische Volk ja während der Wüstenzeit erhalten hatte und dann den Besuch eines Bordells als korrektes Verhalten empfinden. Nicht erst heute, wo Prostitution mit Menschenhandel Hand in Hand geht. So hat man, um den Text zu entschärfen, manchmal versucht, das ein bisschen zu ändern. In manchen Kinderbibeln ist Rahab eine Wirtin. Das gibt der Bibeltext einfach nicht her. Es ist vielleicht kindgerechter, das so zu vermitteln. Das Problem ist nur, es stimmt einfach nicht. Selbst der Reformator Johannes Calvin, der für eine sehr rigorose Ethik bekannt ist, eine große Sittenstrenge, kann in diesen Gedanken in seiner Auslegung der Heiligen Schrift, kann diese Gedanken nicht übernehmen. Er meint, also muss es ein ganz unbekannter Winkel fern vom Markte gewesen sein, wie ja die Huren gewöhnlich in Nebengässchen und an einsamen Orten wohnen. Heimlich eingeschlichen hätten sich die Männer wohl, meint er, und sich direkt in der Dunkelheit verborgen. Aber was da eigentlich genau gelaufen ist, das umgeht er auch. Auch wir müssen das umgehen, denn wir wissen es nicht, ob sie sich da nur versteckt haben oder warum sie da eingekehrt sind. Es geht uns eigentlich auch gar nichts an. Das ist gar nicht unser Problem, das zu klären. So ganz heimlich war es jedenfalls wohl nicht, denn der König von Jericho, so heißt es in der Erzählung, fordert Rahab auf, die Männer herauszugeben. Er weiß, dass sie spionieren wollen. Wir erfahren ganz, ganz wenig über sie, über ihre Biografie, über das, was ihr Herz bewegte. Was wir erfahren, ist, dass sie die Männer wirklich versteckte und ihnen zur Flucht verhielf. Vorher spricht sie mit ihnen. Sie weiß davon, dass das Volk Israel Jahrzehnte vorher das Rote Meer durchquerte. Sie hat von deren Gott gehört und bekennt, der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Und so heißt es dann von ihr, auch sie wurde aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt, denn sie nahm die israelitischen Boten gastfreundlich bei sich auf und half ihnen auf einem geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen. Samt ihren Eltern, wird erzählt wurde, und Geschwistern wird Rahab Teil des Volkes Israel. Nach Matthäus 1, Vers 5, eines der beiden nicht ganz übereinstimmenden Geschlechtsregister Jesu, wurde sie eine Vorfahrin des Königs David und damit auch eine Vorfahrin Jesu. Er stammt auch von dieser Frau ab. Im Jakobusbrief und im Hebräerbrief wird das Handeln Rahabs gewürdigt. Sie ist vielleicht das beste Beispiel für das, was Jakobus wirklich sagt über die Werke, die Taten, auch der Hebräerbrief. Sie wird nicht durch das, was sie tat, gerecht. Ihr Lebensstil würde das wohl nicht hergeben, aber die Rettung der Kundschafter wird als der Beleg ihres Glaubens aufgefasst. Ein Glaube, der vielleicht erst seit kurzem entstanden war, der wahrscheinlich noch sehr wachstumsbedürftig gewesen ist. Aber er war da. Und er förderte und veränderte ihr Verhalten. Sie ging nun einen anderen Weg. Vielleicht ist es genau das, was Jakobus wollte, dass er diese Person ausgewählt hat und nicht irgendjemanden, der täglich große Glaubenserfahrungen macht und dann ein dickes Buch darüber schreiben kann, mit dem er auch noch reich wird. Hier wird zum einen klar, um Gottes Gnade zu erfahren, müssen wir nicht jahrelang Glaubenserfahrungen sammeln. Gottes Gnade ist für uns jetzt und hier da, gegenüber dem Menschen, der wir jetzt gerade sind. Rahab stand ganz am Anfang ihres Glaubens. Sie wird geschildert als eine Frau, die den Männern dieses Gottes, über den sie kaum etwas weiß, den sie aber als real erkannt hat, hilft. Und sie setzt sich damit großer Gefahr aus. Sie musste mit dem Volk Israel gehen, sonst hätte sie nicht überlebt. Darum bittet sie auch die Männer um Hilfe für ihre Angehörigen und sich. Gottes Gnade verändert das Herz von Menschen. Gottes Einladung gilt jedem Menschen. Gott geht jedem und jeder nach. Deine Vergangenheit spielt bei Gott keine Rolle, wenn du ihm begegnen willst. Gott verurteilt nicht. Die Rahab-Geschichte könnte als peinlicher Fleck in der Geschichte Israels wahrgenommen werden. Sie gehört als wichtige Persönlichkeit mit dazu. Und niemand verschweigt das. Wenn du Gott begegnest, wird deine Geschichte neu. Und niemand hat das Recht, dich wegen deiner Vorgeschichte zu verurteilen. Du, egal wer du bist, bist Gott wichtig. Er will dich einsetzen, sein Reich auszubreiten. Er schenkt dir Glauben. Er verspricht, bei dir zu bleiben und dich zu tragen. Er lässt Glauben in dir heranwachsen, damit du im Alltag seine Mitarbeiterin, sein Mitarbeiter sein kannst. Wenn du Christ bist, dann bist du eigentlich immer Christ. Du lebst in einer Beziehung mit Gott. Das ist ja vielleicht vergleichbar mit dem Verheiratetsein. Du bist auch nicht nur am Sonntag, am Dienstag, am Donnerstag und Samstag verheiratet, sondern immer. Oder du bist es nicht. Egal wo du bist und egal wann, du bist Christ, wenn du einer bist. Der Apostel Paulus und sein Mitarbeiter Silas haben auch im Gefängnis nicht von Gott geschwiegen. Ja, eine Zeit lang schon, aber dann um Mitternacht, erzählt Paulus, haben sie angefangen, Lobpreislieder zu singen. Aus Feiern und Loben oder vom Beamer oder von der Folie, keine Ahnung, aber sie haben das jedenfalls gemacht. Das Christsein schließt auch Versagen mit ein. Das lässt Gott zu. Gott hat auch in meinem Leben immer mal wieder zugelassen, dass ich versage. Du kannst auch mit deinem Versagen zu ihm kommen. Wenn Johannes schreibt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er sie uns vergibt, dann gilt das auch für Christen. Ganz besonders auch für sie. Die Bereitschaft, dich in seine Arme zu schließen, ist immer da. Und Gottes Vergebungsfähigkeit ist wirklich unendlich. Wie hatte Jakobus das doch geschrieben? Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut. Aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Als Tod bezeichnet Jakobus Glauben, der nur im Aussprechen von Richtigkeiten besteht, der sich nicht anderen zuwendet, sondern nur selbstbezogen ist. Glaube ist nicht das Aussprechen von Wahrheiten. Lebendiger Glaube bedeutet nicht, alles richtig zu machen. Ich kenne keinen, der alles richtig macht. Lebendiger Glaube bedeutet nicht, dass ich eine höhere Stufe geistlicher Vollkommenheit erreiche. Lebendiger Glaube kann auch da sein, wo mein Leben noch ganz schön verkorkst ist. Ein Freund sagte mal zu mir, ach weißt du, wir haben doch alle unsere Leichen im Keller. Vielleicht hat er recht. Lebendiger Glaube kann auch da sein, wo noch vieles in Ordnung gebracht werden muss. Darum rede mit Gott. Sag ihm, ob du ihm wirklich ganz gehören willst, ob du bereit bist, das zu tun, was gut für dich und für andere ist. Dich von ihm einsetzen lassen willst. Öffne ihm dein Herz. In der Apostelgeschichte wird erzählt, wie Paulus und sein Mitarbeiter Silas von einer Wahrsagerin gestalkt wurden, die tagelang hinter ihnen herzog und rief, diese Menschen sind Knechte des höchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkünden. Ich habe das ein paar Mal durchgetestet, da ist eigentlich theologisch nichts dran auszusetzen. Aber es war nur das Aussprechen einer Wahrheit. Man ist nicht Christ, weil man eine Wahrheit ausspricht, weil die Lehre stimmt. Man ist Christ, wenn man eine Beziehung lebt, wenn man für Gott da sein will, wenn man interessiert ist an Gottes Geschöpfen, wenn man mit ihm Zeit verbringt und wissen will, was er denkt und was man tun kann, damit Menschen von ihm erfahren. Am Freitag bei dieser Tagung der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen erzählte eine Kollegin aus einer anderen christlichen Konfession von einer Begegnung im Zug. Ein Mann erzählte ihr von seiner Liebe zu der Kirche, der sie angehört. Das hatte sie ihm wohl offenbart und dann hat er losgelegt. Er schwärmte in überschwänglichen Worten davon, wie toll das war und wo er alles da war und in diesem und jenem Chor und alles. Er war einfach begeistert davon. Und wie aus heiterem Himmel, sagte er dann auf einmal, und ich bin ausgetreten. Sie fragte erstaunt, warum? Und sie sagte, dann fing dieser Mann mitten im Zugabteil an zu weinen. Er war, ich sag das mal, weil ich kein Fass aufmachen will, er war anders als viele andere Menschen gepolt. Und als das bekannt wurde, wurde er abgelehnt und angegriffen. Vielleicht fragst du dich, was war bei ihm da anders? Nun, dieses Gespräch hat wirklich stattgefunden. Das ist keine Erfindung, keine Geschichte. Und er sprach über etwas, was ihn betraf. Vielleicht fällt dir was ganz anderes ein und du fragst dich, ach, war es das oder dieses? Und wahrscheinlich würde das auch auf einen anderen Menschen zutreffen. egal wer es ist, egal was du jetzt denkst, Gott steht mit offenen Armen da für diesen Menschen und für andere, die zu ihm kommen wollen. Und es ist nicht der Auftrag der Christen, Menschen auszugrenzen, sondern sie liebevoll anzunehmen. Wie viele Menschen erleben Ablehnung durch Christen, weil diese sie nicht als gottesgeliebte Geschöpfe betrachten, sondern weil es ihnen um Richtigkeiten geht. Sie denken eben dann nicht Gedanken des Friedens, wie das, was Gunnar eben geäußert hat. Und leider scheint das auch bei vielen Christen zu sein, wenn sie, wie es heute in Thüringen der Fall ist, wählen gehen. Manchmal sind diese Richtigkeiten, um denen es uns geht, auch erfundene Richtigkeiten, die auf fragwürdigen Interpretationen der Bibel beruhen. Gott verurteilt nicht, er liebt. Gott sieht immer zuerst das Herz eines Menschen. Und damit wir das auch lernen und wahrnehmen, erzählt die Bibel uns auch die Geschichte von Rahab, bei der zwei Männer Gottes einkehrten. Nicht das, aber das Wissen um Gottes Umgang mit seinem Volk veränderte ihr Herz. Sie wusste kaum etwas über den jüdischen Glauben. Wahrscheinlich kannte sie auch die 10 Gebote noch nicht. Aber sie wusste, dieser Gott ist groß. Dieser Gott ist gut. Für ihn will ich handeln. Für ihn will ich mein Leben riskieren. Wäre Gott uns das wert? Haben wir einen Glauben, der sich an ihm festhält, bei allen Schwächen, bei allem Verkorksten in unserem Leben, bei allem, wo wir versagt haben und bei allem, was uns gut gelungen ist und wo wir große Erfahrungen mit Gott gemacht haben, ist er uns das wert? Haben wir einen Glauben, der sich nicht auf unsere ganz persönliche Spiritualität alleine bezieht, sondern der sich öffnet gegenüber anderen Menschen, die uns brauchen und die Jesus brauchen? Hoffentlich ist das so. Lasst uns diesen Glauben leben. Lasst uns in diesem Glauben immer wieder versagen und immer wieder zu Gott kommen. Er nimmt uns an. Amen.